Wir haben in unserer Predigtreihe durch das Gesetz hindurch eine Frage vorangestellt. Oder wir haben das als Überschrift gewählt. Und diese Überschrift über dieser Reihe heißt: Wie können wir denn lieben? Wie können wir denn lieben? Die Gebote Gottes, sie lehren uns, wie wir lieben können, wie wir lieben sollen, wie Liebe zu Gott und zu Menschen aussieht. Unser Gott gab die Gebote auf zwei Tafeln, auf zwei steinernen Tafeln. Die erste Tafel beschreibt die Liebe zu Gott und die zweite Tafel die Liebe zum Mitmenschen. Wir müssen aber auch festhalten dabei, dass wir diese beiden Tafeln oder diese beiden Lieben, Liebe zu Gott, Liebe zu Menschen, dass wir das nicht separat voneinander behandeln dürfen. Wir können das nicht trennen. Wir können die Liebe zu Gott nie von der Liebe zu den Menschen trennen. Und umgekehrt, die Liebe von den Menschen zu den Menschen können wir nicht von der Liebe zu Gott trennen. Wir können die Menschen nicht lieben, ohne Gott zu lieben. Und wir können Gott nicht lieben, ohne auch die Menschen zu lieben. Die Aufteilung in diese beiden Tafeln, oder Aufteilung der Tafeln, ist lediglich eine Hilfe, um die Gebote zu ordnen und sie auch im Gedächtnis zu behalten. Dennoch ist die Reihenfolge der Gebote nicht zufällig, sondern auch die Reihenfolge enthält eine Botschaft. Es beginnt alles mit der Liebe zu Gott. Sie ist das Erste und das Wichtigste. Die erste Tafel beschreibt uns, wie Gott geliebt werden will. Durch die Rechte, Ehre und Anbetung, die wir ihm geben, sollen wir Gott lieben. Auf diese Weise lieben wir Gott, indem wir ihn ehren und ihn anbeten. Und so können wir die Gebote auf der ersten Tafel auch so zusammenfassen. Sie sagen uns im ersten Gebot, wen wir lieben sollen. Im zweiten Gebot, wodurch wir ihn lieben sollen. Im dritten Gebot, wie wir ihn lieben sollen. Und im vierten Gebot, wann wir ihn lieben oder eben anbeten sollen. Liebe zu Gott ist Anbetung. Wen beten wir an? Wodurch? Wie und wann beten wir Gott an? Das wird in den ersten vier Geboten auf der ersten Tafel gesagt. Dabei ist das erste Gebot dasjenige, das alle anderen auch umfasst. Als Zusammenfassung des Gesetzes, wenn Mose das wiederholt in seinem fünften Buch, dann fasst er das so zusammen. Er sagt zum Volk Gottes: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Und der Herr Jesus, er wiederholt das, er bringt das wieder, wenn er einem Schriftgelehrten das erklärt, der ihn gefragt hat danach, sagt er ebenso: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das erste der 10 Gebote ist auch das, das Gottes Volk von dem Rest der Menschheit unterscheidet. Diejenigen, die dieses Gebot beachten, sind dadurch in die besondere Beziehung mit Jahwe, unserem Gott, gestellt. Eine Beziehung, die sie mit ihm verbindet und ihnen das wahre Leben gibt. Niemand, der nicht Gott allein liebt und ihn anbetet, ihn allein anbetet, hat das Leben. Und darum können wir auch sagen, dass das erste Gebot nicht nur eins von den 10 ist, sondern es ist eigentlich auch die Überschrift des ganzen Gesetzes. Wir lesen das noch einmal im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 2 und 3. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn ich frage, wenn ich euch fragen würde oder wenn ich jemanden frage, wie heißt das erste Gebot? Dann würden wohl die meisten antworten, das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das stimmt natürlich im engeren Sinn. Aber etwas fehlt dennoch, wenn wir das nur mit diesem Satz sagen. Wenn wir fragen, was es denn heißt, andere Götter zu haben, da müssen wir doch zuerst wissen, was denn ein Gott ist. Ja, wer denn der wahre Gott ist, zu dem es eben auch alternativ andere Götter geben könnte. Und darum haben wir das auch zusammengelesen, was zusammengehört. Ich bin der Herr oder ich bin Jahwe, dein Gott, der dich befreit hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bevor Gott sagt, dass wir keine anderen Götter haben sollen, erinnert er uns noch einmal, wer er ist. Und damit begründet er dieses sein Verbot der anderen Götter. Er ist der Gott, der sein Volk befreit hat. Er, der als einziger das auch konnte, sein Volk befreien. Und durch die Befreiung hat er sie, sein Volk, sozusagen wieder für sich, für den Dienst an ihm zurückgenommen. Das ist ja die Situation am Berg Sinai, als er ihnen das Gesetz gibt. Ihr erinnert euch sicher daran, dass Mose dem Pharao erklärte, wozu der Pharao sein Volk ziehen lassen sollte. Damit wir unserem Gott dienen, sagt er. Lass mein Volk ziehen, damit wir unserem Gott dienen. Und dazu hat Gott sie aus der Sklaverei befreit, damit sie ihm dienen. Nicht, dass die Israeliten in Ägypten Gott überhaupt nicht dienen konnten. Man kann Gott dienen in jeder Situation, an jedem Ort, aber ihre Möglichkeiten waren durch die Versklavung sehr eingeschränkt. Sie mussten praktisch Tag und Nacht bis zur Erschöpfung arbeiten. Sie hatten keinen Sabbat. Sie hatten kein Heiligtum für den Gottesdienst. Das bekamen sie dann eben erst nach dieser Befreiung. Die Zeit der Knechtschaft in Ägypten, das war auch ein Bild, ein Vorbild für den Sklavendienst jedes natürlichen Menschen unter der Sünde. Wer noch in der Sünde lebt, ist ihr Sklave und kann Gott nicht frei dienen. So befreite Jahwe sein Volk von dieser Knechtschaft und bevor er ihnen die Gebote gab, stellte er sich ihnen noch einmal vor oder beziehungsweise erinnerte er sie daran, wer von ihnen verlangte, dass sie keinen anderen Gott neben ihm haben sollten. Er ist ihr Befreier, der sie losgekauft hat. Und damit ist er auch ihr Besitzer. Natürlich, das war er von Anfang an. Er ist der Schöpfer. Er hat uns alle gemacht. Und darum gehören wir ihm. Als Schöpfer gibt er unserem Leben überhaupt die Bestimmung, Sinn und Ziel. Und das haben wir schon angeschaut miteinander in den einführenden Predigten zu den Geboten. Gott definiert, wozu wir da sind, wozu er uns gemacht hat. Nämlich, wir finden das in einer Weise ausgedrückt im kürzeren Westminster-Katechismus, wo es heißt am Anfang, was ist das höchste Ziel des Menschen? Die Antwort ist, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu ehren oder zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Der Apostel Paulus, als er in Athen zu den Philosophen spricht, ihnen Christus verkündigt, da sagt er es so zuerst. Er sagt über Gott, und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie Gott suchen, denn in ihm leben und weben und sind wir. Wir gehören Gott. Wir sind sein Eigentum. Er hat uns dazu bestimmt, ihn anzubeten. Und wir leben überhaupt nur durch ihn. Er hat darum die Vollmacht, uns zu sagen, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Und das heißt gleichzeitig auch, ihr sollt mich als Gott anbeten, nur mich. Er sagt sogar an mehr als einer Stelle, und hier ein Beispiel aus Jesaja 45, Vers 5, ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Aber warum sagt er denn, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben sollen, wenn es gar keinen anderen gibt? Das ist deswegen, weil wir Menschen uns Götter ausdenken, um sie neben Jahwe anzubeten. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korinther 8, Vers 4 bis 6, wir wissen, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Ja, das muss man etwas erklären. Paulus sagt, es gibt eigentlich keine Götzen, keine anderen Götter als nur den einen Gott. Aber er anerkennt, dass doch von Göttern die Rede ist. Das sind die von Menschen erdachten und erfundenen Götter, von denen gibt es zahlreiche. Aber es gibt nur einen wahren Gott, der alle Dinge geschaffen hat und damit auch uns für sich selbst. Die Propheten im Alten Testament weisen immer wieder darauf hin, wie leblos diese Götzen sind, die sich Menschen ausdenken und die sie auch herstellen. Ja, dass es die eigentlich dahinter gibt es gar keine Götter, sondern das sind leblose Figuren, die eben kein Leben in sich haben. Zum Beispiel Psalm 115, ab Vers 4, ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden, einen Mund haben sie, reden aber nicht, Augen haben sie, sehen aber nicht, Ohren haben sie, hören aber nicht, eine Nase haben sie, sie riechen aber nicht, sie haben Hände, tasten aber nicht, Füße, gehen aber nicht, keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Jesaja macht in einer eher sarkastischen Rede die folgenden Bemerkungen über den Dienst an anderen Göttern, die eben kein Leben haben. In Jesaja 44, Vers 13 und folgende. Der Handwerker in Holz spannt die Schnur, zeichnet es mit dem Stift vor, führt es mit den Schnitzermessern aus und umreißt mit dem Zirkel. Und er macht es wie das Bild eines Mannes, wie das Prachtstück von einem Menschen, damit es in einem Haus wohnt. Er geht, um sich Zedern zu fällen, oder nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und zieht sie sich groß unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Fichte und der Regen lässt sie wachsen. Und das alles dient dem Menschen zur Feuerung. Und er nimmt davon und wärmt sich. Teils heizt er und bäckt Brot, teils verarbeitet er es zu einem Gott und wirft sich davor nieder, macht ein Götzenbild daraus und beugt sich vor ihm. Die Hälfte davon verbrennt er im Feuer. Auf dieser seiner Hälfte brät er Fleisch, isst den Braten und sättigt sich. Auch wärmt er sich und sagt, ha, mir wird es warm, ich spüre Feuer. Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu seinem Götterbild. Und er beugt sich vor ihm und wirft sich nieder und er betet zu ihm und sagt, errette mich, denn du bist mein Gott. Jesaja ist sarkastisch, er macht sich lustig darüber. Und damit führt er uns sehr lebhaft vor Augen, wie lächerlich das ist, wenn wir etwas von Menschenhand Geschaffenes als einen Gott betrachten und sogar zu ihm beten, dem dieser Sache Ehre geben und es so lieben wie einen Gott. Es ist aber nicht nur lächerlich, sondern es ist auch böse, weil ein Götze an die Stelle des wahren Gottes tritt und wir das von dem Götzen erwarten, was Gott für uns sein will und uns geben will. Bis jetzt haben wir das Gebot mehr allgemein oder grundsätzlich betrachtet. Wir wollen aber, dass das auch wirklich mit unserem Leben eine Verbindung bekommt. Und darum müssen wir uns auch fragen, was heißt es denn konkret, dieses Gebot zu übertreten? Wann habe ich das erste Gebot übertreten? Johannes Calvin betont in seinem Kommentar zu den Geboten, dass es hier nicht heißt, du sollst keine anderen Götter anstelle von mir haben. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott will nicht nur der erste Gott sein, unser Hauptgott sozusagen, sondern er will der einzige sein. Das Volk Israel hatte das Gebot genau in dieser Weise übertreten, dass sie anfingen, einfach zusätzliche Götter oder Götzen zu haben. Sie hatten schon Jahwe als ihren Hauptgott. Und dann begannen sie aber daneben noch andere Dinge oder Götzen zu haben. Und das kam aus der Unzufriedenheit heraus, aus fehlender Dankbarkeit gegenüber unserem Gott. Er war zwar am Anfang noch ihr Hauptgott, aber es genügte ihnen nicht, wie er sie führte. Sie schielten nach dem, was die Völker um sie herum hatten. Sie hielten formal immer noch die Gottesdienste. Sie brachten die Opfer, die Gott der Herr angeordnet hatte. Aber in ihrem Herzen begehrten sie Dinge, die Gott ihnen eben nicht gegeben hatte. Und darum begannen sie neben Jahwe zum Beispiel auch den Baal oder dem Moloch zu opfern oder der Astarte Ehre zu bringen. Und diese anderen Götter sollten ihnen Fruchtbarkeit, eine gute Ernte oder Reichtümer bringen. Und so entfernten sie sich im Herzen immer mehr von Gott. Andere Götter waren und sind aber nicht nur diese erfundenen Götter, wie der Baal oder der Moloch oder die Astarte oder wie sie alle heißen. Die Propheten sprachen manchmal auch von den Götzen im Herzen. Das waren nicht Figuren, die sie aufgestellt haben. Das waren Götzen im Herzen. Und das nun kann alles sein, worauf wir eben unser Herz richten und das wir so behandeln wie einen Gott. Martin Luther schreibt sehr treffend dazu in seinem großen Katechismus, wenn er das erste Gebot bespricht. Er sagt, ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhofft und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nimmt. Einen Gott haben heißt also nichts anderes, als ihm von Herzen zu vertrauen und glauben. In diesem Sinne habe ich schon oft gesagt, dass allein das Vertrauen und Glauben des Herzens einem etwas sowohl zu Gott als auch zu einem Abgott macht. Das nun sage ich, woran du dein Herz hängst, worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und wieder Calvin schrieb dazu, das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik, wo Götzen hergestellt werden. In unserem Herzen stellen wir Götzen her. Wir machen uns selbst Götter. Als Christen werden wir kaum neben dem Herrn noch Gottheiten von anderen Religionen anbeten. Aber wir können leicht in diese Falle der Götter des Herzens hineinfallen. Wir können am Sonntag den Gottesdienst besuchen, Lieder singen, zu unserem Gott beten, Predigten hören, den Zehnten geben, all diese Dinge erfüllen. Und daneben können wir unser Vertrauen aber auch auf andere Dinge setzen. Unser Herz an Besitz, an Versicherungen, an den Job, die Karriere, die Beziehungen, an Menschen, Essen und Trinken und so weiter. An das können wir unser Herz hängen. Und diese Dinge können zu Göttern werden, zu anderen Göttern, die wir am Anfang vielleicht fast so lieben wie Gott oder dann ebenso lieben wie Gott und dann mehr lieben als Gott. Die Liste dieser Dinge ist endlos. Wir können aus allem einen anderen Gott machen, einen Götzen. Du findest am besten selber heraus, wo deine Götter sind, wo sie sich verstecken. Alles, woran du dein Herz hängst, dass es dir Trost bringt, alles, wozu du in der Not Zuflucht nimmst, das kann dein Gott werden, dein Götze. Sehr oft sind es gute Dinge, die zu Götzen werden. Nicht unbedingt Dinge, die an sich schon verboten sind in der Bibel. Oft sind es gute Dinge, die zu Götzen werden. Dann nämlich, wenn sie zuerst neben Gott treten und später an seine Stelle. Und darum warnt uns der Herr Jesus in Matthäus 6, Vers 19 und folgende: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo die Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Etwas, an das wir unser Herz hängen, auf das wir unser Vertrauen setzen, bei dem wir Zuflucht suchen, wird am Ende irgendwann an die Stelle Gottes treten. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, sagt der Herr. Wir sind geschaffen als Anbeter. Das ist unsere Eigenart, die Eigenart unserer Geschöpflichkeit. Wir sind als Anbeter geschaffen. Und wenn unser Herz nicht Gott allein gehört, werden andere Dinge an seine Stelle treten, die wir anbeten, so dass wir am Ende ihnen als Anbeter dienen müssen. Die Übertretung des ersten Gebotes ist also etwas anderes als den dreieinigen Gott sowie einen Gott zu lieben. Wie sieht denn nun der Gehorsam gegenüber dem Gebot aus? Wenn wir jetzt über den Ungehorsam nachgedacht haben, wie können und wie sollen wir gehorsam sein? Und wie können wir das schaffen, dem Gebot von ganzem Herzen gehorsam zu sein? Indem wir auf Christus, den einzig wahren Anbeter Gottes, schauen. Er hat uns wahre Anbetung gezeigt, vorgemacht. Er hat die vollkommene Liebe zu Gott. Er liebt Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Er wurde von Gott in die Wüste geführt. Das kennen wir, Matthäus 4, wo er nichts anderes mehr hatte als Gott allein. Er hatte nicht einmal Essen und Trinken. Aber es genügte ihm, Gott zu haben. Im Psalm 73 betet er: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und als er da in der Wüste war und nur Gott hatte und nichts anderes, da wurde er vom Teufel versucht. Er wurde dazu versucht, eben neben Gott etwas anderes zu begehren. Und das Ziel des Teufels mit dieser Versuchung war natürlich, dass der Herr Jesus am Ende noch einen anderen Gott haben sollte, nämlich ihn, den Teufel. Er sagte zum Herrn: Du hast nichts zu essen, mach doch aus diesen Steinen Brot. Der Herr antwortete: Es genügt, Gottes Wort zu haben. Er liebte Gott so, dass er nicht essen wollte, wenn sein Vater es ihm nicht gibt. Er hatte allein seinen Vater als seinen Gott, der ihm alles gibt, was er braucht. Der Teufel führte ihm nachher auch alle Herrlichkeiten und Reichtümer der Welt vor Augen und sagte: Das kannst du alles haben, wenn du mich anbetest. Der Herr sagte: Es steht geschrieben, du sollst Gott, den Herrn, allein anbeten. In seiner Liebe zum Vater vertraute er nur ihm, dass er ihm zur rechten Zeit alles geben wird, was er zum Leben braucht. In ihm allein, in Gott allein, hatte er alles, was er braucht und Überfluss des Lebens. Sein Herz hing allein am Vater und seinem guten Willen für ihn. Und aus Liebe zu seinem himmlischen Vater teilte er auch dessen Liebe zu uns sündigen Menschen. Er verließ die himmlische Herrlichkeit, wurde selber Mensch und ging den schweren Weg bis in den Tod am Kreuz. Sein ganzer Weg war ein Weg des Gehorsams gegenüber dem Vater. Er war sein einziger Gott, den er nur liebte. Die vollkommene Liebe zu Gott ist der vollkommene Gehorsam ihm gegenüber. Durch diesen Gehorsam des Sohnes Gottes wurden wir gerettet. Die Liebe Christi zum Vater hat Gottes Liebe zu uns gebracht. Durch den Heiligen Geist, den er nach seiner Auferstehung in uns sandte, wird diese gehorsame Liebe auch in uns bewirkt. Römer 5, Vers 5: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist macht, dass wir Gott lieben, dass wir ihn allein als unseren Gott lieben können. Er bewirkt, dass wir fähig sind, keine anderen Dinge so zu lieben wie Gott. In dieser wahren Liebe Gottes werden wir für alle unsere Bedürfnisse nur auf ihn schauen. Wir werden alles Gute nur von ihm erwarten. Keine anderen Quellen für unser Leben, unser Glück, unsere Gesundheit und so weiter werden wir suchen. Wir werden mit dem Psalm oder mit den Psalmen beten: Psalm 87, 7, alle meine Quellen sind in dir. Psalm 16, Vers 1, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Psalm 73, Vers 25, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. So betet jemand, der allein Jahwe, den dreieinigen Gott, anbetet und der keine anderen Götter neben ihm hat. Ist das dein Gebet? Wenn nicht, dann bitte ihn, dass er dir ein Herz gibt, das ihn allein begehrt. Besinne dich darauf, wer der Gott ist, der dir das geben will. Das wird dir helfen, wenn du weißt und dich erinnerst, dich besinnst, eben studierst in der Schrift, wer der Gott ist, der dir all das geben will, das Leben im Überfluss. Es ist Jahwe, der dich aus der Knechtschaft und dem Verderben der Sünde gerettet hat. Und er gibt uns die Gnadenmittel, um ihn recht anzubeten, recht zu lieben. Er gibt uns sein Wort, er gibt uns die Sakramente, er gibt uns die Gemeinschaft der Gläubigen, das Gebet. Gebrauche diese Dinge und vernachlässige sie nicht, denn durch sie werden wir ihn mehr und mehr erkennen und unsere Liebe zu ihm wächst. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus befreit hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Amen.